Hallo. Was ich hier gerade mache? Naja, ich schaue, wo Jesus wohl geblieben ist. Ich meine, Himmelfahrt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und irgendwo da oben, da muss er doch sein. Oder? Es ist ein langes Wochenende und ich hoffe, du hast es toll verbracht, dieses lange Himmelfahrtswochenende. Diese Szene, die ich eben gerade so ein bisschen nachgespielt habe, sie hat sich tatsächlich ereignet und nicht nur eine Person hat irgendwie in die Luft geguckt, sondern gleich 11. Das muss von außen ziemlich merkwürdig ausgesehen haben. 11 Personen, die beieinander stehen und einfach nur in den Himmel starren. Himmelfahrt. Jesus fährt in den Himmel auf. Mir persönlich hat dieses Fest, dieser christliche Feiertag lange nichts gesagt und auch nichts mit mir gemacht. Himmelfahrt. Naja gut, Jesus hat gesagt, dass er irgendwann wieder zu Gott gehen wird, wenn er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dass er nicht mehr auf dieser Welt sein wird, sondern wieder zum Vater zurückgeht. Aber warum ist es ein Fest? Und was ist überhaupt bei Himmelfahrt passiert? Warum gucken 11 Jünger, 11 Nachfolger Jesu in die Luft und schauen diesem Jesus hinterher? Ich möchte mich heute mit dir auf die Spur machen, was Himmelfahrt bedeutet. Und ich warne dich schon mal vor, es wird herausfordernd und es wird persönlich, aber es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen. Von der Himmelfahrt berichten nicht alle, die aufgeschrieben haben, was mit Jesus so los war und von seiner Geschichte auf der Erde und was danach passiert ist, sondern nur Markus und Lukas berichten darüber. Und ich möchte den Bericht von Lukas vorlesen, der in Apostelgeschichte 1 steht. Dort schreibt Lukas: Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Soweit der Text aus dem Lukasevangelium. Wie ich schon gesagt habe, ich konnte lange mit Himmelfahrt nichts anfangen. Es war einfach der Tag, wo Jesus in den Himmel aufgestiegen ist. Keine tiefere Bedeutung. Liest man den Text aber genau und schaut hin und hinter das, was Lukas schreibt, dann wird deutlich, dass hier etwas Besonderes geschehen sein muss. Zum einen ist es ganz daran offensichtlich, dass Lukas, der ja das Lukasevangelium geschrieben hat, diese Geschichte an den Anfang der Apostelgeschichte setzt. Er hat also ein ganz neues Buch angefangen zu schreiben, das mit diesem Ereignis beginnt. Das deutet ja schon darauf hin, dass etwas geschehen sein muss, eine Veränderung, ein Neuanfang. Denn sonst hätte er einfach das Lukasevangelium weiterschreiben können. Er macht auch deutlich, dass es ein neues Buch wird, oder dass es dieses neue Buch seinen Anfang hat, indem er wieder genauso anfängt wie das Lukas-Evangelium. Lieber Theophilus. Auch das Lukas-Evangelium hatte er schon an Theophilus geschrieben und auch die Apostelgeschichte beginnt er genau damit. Er macht deutlich, dass etwas Neues kommt, auch wenn es im Alten verwurzelt ist. Er stellt eine Verbindung her. Ein zweiter Hinweis, der erschließt sich dann, wenn man sich ein bisschen besser in der Bibel auskennt. Lukas schreibt nämlich, dass Jesus nach seiner Auferstehung 40 Tage immer wieder den 11 Jüngern begegnet ist. Diese 40 Tage, sie haben in der Bibel, in den Berichten der Bibel eine tiefere Bedeutung. 40 Jahre musste Israel durch die Wüste wandern, bevor sie in das gelobte Land kamen und Gottes Volk so ihr Zuhause fand, ihren Platz, ihren Ort. Du kannst das nachlesen, wenn du in den Mosebüchern liest, Mose 3 bis Mose 5. 40 Tage wurde Elia versorgt, der Prophet Elia, als er nicht wusste, ob er noch weiter Prophet sein soll oder nicht. Und danach wurde er zu einem der größten Propheten. Wie die Bibel sagt, nach ihm wurde kein größerer gesehen, Mose und Elia. Jesus wurde von dem Heiligen Geist 40 Tage und Nächte in die Wüste geführt und vom Teufel versucht. Und danach von Gott zugesprochen, das ist mein geliebter Sohn. Ab dem Zeitpunkt konnten alle erkennen, wer Jesus ist. Und auch hier ist von 40 Tagen die Rede. Es scheint also etwas Besonderes hier passiert zu sein. Eine Wendung nochmal der Geschichte. Himmelfahrt ist nicht einfach, dass Jesus in den Himmel auffährt, sondern hier passiert mehr. Und das auf zweierlei Art und Weise. Das eine ist, dass etwas mit Jesus geschieht. Jesus ist für unsere Schuld und für unsere Scham am Kreuz gestorben und er hat gezeigt, dass das nicht so bleiben muss, dass wir nicht schuldig bleiben müssen und uns schämen müssen für das, was in uns ist und das, was nicht gut in uns ist. Und er ist auferstanden und hat dadurch gezeigt, dass der Tod besiegt ist. Aber Gott sieht mehr in Jesus. Paulus beschreibt das im Philipperbrief in dem zweiten Kapitel. Dort schreibt er über Jesus und er schreibt, dass Jesus es nicht für einen Raub hielt, dass es ihm nicht zu wertvoll war, Gott gleich zu sein, sondern dass er aus Liebe genau das für uns getan hat, dass er Mensch wurde, dass er auf die Erde kam, ja, dass er sogar den Weg bis zum Tod gegangen ist aus Liebe zu uns. Und dass er auferstanden ist. Und dann kommt's. Und deshalb hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und dieser Name ist Kyrios, Herr. Interessanterweise beschreibt Matthäus genau das am Ende seines Evangeliums, kurz bevor Jesus auch dort in den Himmel fährt. Matthäus beschreibt es gar nicht, wie Jesus in den Himmel fährt, aber das ist genau derselbe Zeitpunkt. Und dort sagt Jesus über sich selbst, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und machet zu Jüngern. Diesen Text, der ist ganz bekannt, der ist unter dem Missionsbefehl bekannt und wir gucken uns das gleich noch an, welche Veränderung noch stattfindet. Aber das ist das, was hier passiert. Nämlich, dass Jesus, nachdem er für uns Menschen gestorben und auferstanden ist, nachdem der Tod besiegt ist, mit der Himmelfahrt die Rolle, den Titel, den Namen des Herrn erhält. Jesus Christus ist Herr. Er sitzt zur Rechten Gottes Und er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er ist der Einzige, der alle Macht hat, der alle Macht besitzt und der der Weg ist, die Wahrheit und das Leben zum Vater. Das ist, wovon die Bibel berichtet. Und damit fordert Jesus natürlich alles andere, alle anderen Dinge, alles heraus, was sonst Herr sein will. Über uns und unser Leben, über diese Welt. Wenn das wahr ist, dass Jesus Christus der Herr ist, dann kann es keine anderen Herren neben ihm geben. Dann gibt es niemanden, der diesen Titel verdient. Dann gibt es niemanden, der diese Macht hat, die Jesus hat. Nämlich die Macht, ein gelingendes Leben zu führen. Die Macht, wahre Liebe zu erkennen. Die Macht, Vergebung von Schuld möglich zu machen. Die Macht, die innere Sehnsucht nach Beziehung zu uns selbst, zu anderen Menschen und zu Gott zu füllen. Was bedeutet das konkret? Nun, wir Menschen versuchen im Bestreben danach, ein gelingendes Leben zu haben, dieses Leben reich zu machen, schaffen wir uns andere Herren. Aber diese Herren, sie sind nur Abglanz, manchmal sogar Perversion des einen einzigen Herrn, den die Bibel proklamiert, Jesus Christus. Ganz konkret heißt es, dass wir unser Herz an Dinge hängen, die uns niemals mit dem erfüllen können, was Jesus Christus uns zu bieten hat. Ganz konkret heißt das, dass zum Beispiel Besitz dir niemals das geben wird, was Jesus Christus dir geben kann. Besitz wird dein Leben niemals reich machen. Reich im Sinne von erfüllt. Besitz, mit Besitz kannst du dir Freunde und Freundschaften kaufen, aber es werden niemals echte Beziehungen sein. Mit Besitz kannst du dich frei machen von Schuld, aber Vergebung wirst du daraus nicht erfahren. Ein anderes Beispiel, Liebe. In Jesus findest du Liebe und Angenommenheit, Geborgenheit, echte Hingabe. Und das, was wir als Liebe kennen, was wir daraus gemacht haben, hat häufig mit Macht und Unterdrückung zu tun. Mit falsch verstandener Liebe, mit der Sehnsucht, doch angenommen zu sein. Und rauskommt so häufig Perversion. Ein paar Stichworte dazu. Pornografie, Menschenhandel oder auch Unterdrückung in Ehen oder Beziehungen. Ein drittes, Gerechtigkeit, Macht, Regierung, Politik. Ja, jede Regierung ist von Gott eingesetzt, aber es sind Menschen, die dort regieren. Jedes politische System hat seine Stärken und seine Schwächen, manche haben auch nur Schwächen. Aber wenn wir uns dadurch Glück und Sicherheit erhoffen und das zu unserem Herrn machen, dann werden wir das verpassen, ein Reich der Gerechtigkeit, was Jesus Christus als der Herr aufrichten wird, wo jedem, dem Schwachen wie dem Starken, Gerechtigkeit zuteil wird. Auch hier, wir haben die Sehnsucht danach, nach Gerechtigkeit, nach stabilen Verhältnissen. Aber wenn wir nicht Jesus zu dem Herrn machen, sondern etwas anderes, dann laufen wir in die falsche Richtung. Das ist das, was hier passiert an Himmelfahrt, dass ab diesem Zeitpunkt Jesus Christus der Herr ist. Dass er diesen Titel, den Namen bekommt, aber auch die Vollmacht. Die Vollmacht, wirklich alles in seiner Hand zu haben. Der Herr über alles zu sein. Der Herr über alles, was wir uns vorstellen können. Ein zweites. Mit dieser Himmelfahrt passiert noch etwas anderes. Nämlich, dass die Jünger einen neuen Auftrag erhalten. Ein Auftrag, der über das hinausgeht, was sie vorher erlebt und gemacht hatten. Jesus ist nicht mehr da, aber diese Botschaft, dass wenn Jesus Christus der Herr im Leben von Menschen wird, dass Menschen wahre Liebe, wahre Geborgenheit, Vergebung der Schuld und Befreiung von Zwängen erfahren, wenn das real wird, das ist die gute Botschaft, die Jesus Christus auf diese Welt gebracht hat. Und die will verbreitet werden. Sie will weitererzählt werden. Sie will Raum gewinnen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er es so gut meint mit uns Menschen. Dass er uns eine Einladung ausspricht, ihn als Herrn anzunehmen, damit dieser Reichtum Gottes in unser Leben kommt. Ihr merkt schon, Himmelfahrt ist mehr als nur, dass Jesus in den Himmel fährt. Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus Christus Herr ist und dass diese gute Botschaft unter die Leute muss. Und hier wird es konkret. Ich glaube, für jeden von uns, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist oder ob du überhaupt mit Jesus unterwegs bist. Drei Gedanken dazu. Gott lädt dich ein, Jesus als den Herrn kennenzulernen. Als der, der Kontrolle hat über alles, was es gibt. Der die Macht hat im Himmel und auf der Erde. Der dir zeigen kann, was wahre Liebe bedeutet. Was angenommen sein bedeutet. Was Vergebung der Schuld bedeutet. Was es bedeutet, wenn du dich nicht mehr schämen musst. Was es bedeutet, Gott selbst zu kennen. Ich lade dich heute ein, Jesus als deinen Herrn anzunehmen. Ihm zu sagen, wenn das stimmt, dass du diese Macht hast und mich frei machen willst und mich freisetzen willst und mir diese Liebe Gottes zeigen möchtest, dann möchte ich das probieren und möchte hier den ersten Schritt gehen. Ich lade dich ein, und das ist der erste Schritt, den ich euch heute anbiete, Jesus als deinen Herrn anzunehmen. Und vielleicht hast du diese Entscheidung schon getroffen, dass Jesus Christus der Herr in deinem Leben ist. Dann ist der zweite Schritt vielleicht etwas für dich. Nämlich dich zu fragen, in welchem Bereich deines Lebens du noch andere Herren außer Jesus Christus hast. Wo andere Kräfte, wo andere Vorstellungen, wo andere Ideen dein Leben bestimmen, die dich daran hindern, diesen Reichtum Gottes, den Reichtum Jesu kennenzulernen. Wo du nicht loslassen willst. Vielleicht, weil du Jesus nicht vertraust. Vielleicht, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht auch einfach, weil du dich zu schwach fühlst. Ich möchte dir zusagen, Jesus Christus ist Herr. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und wenn du ihm dein Herz öffnest, auch an dieser Stelle, dann wirst du Befreiung und Vergebung erleben, keine Verurteilung. Sondern die gute Nachricht, das Evangelium, wird in deinem Leben auch an dieser Stelle real und präsent. Und wird dich verändern. Und du wirst merken, was für ein Reichtum da drin steckt. Und vielleicht ist dann auch der dritte Schritt etwas für dich. Damit kannst du auch schon übrigens anfangen, wenn du noch an Schritt 2 hängst. Ich möchte das hier ganz eindeutig sagen. Jesus als den Herrn in seinem Leben anzunehmen, für jeden Bereich, ist eine lebenslange Aufgabe. Immer wieder versuchen wir, es selbst zu machen, unser eigener Herr zu sein oder andere Herren in unser Leben zu lassen, weil es scheinbar so viel einfacher ist. Es ist eine lebenslange Aufgabe. Und trotzdem, und das ist Schritt 3, dürfen wir diese gute Nachricht weitergeben. Ihr Lieben, ich lebe jetzt 20 Jahre mit Jesus und es hat sich so viel in meinem Leben getan. Es hat sich so viel in meinem Leben getan. Nicht, dass ich fertig wäre. Nicht, dass ich es irgendwie schon erreicht hätte. Aber ich durfte erleben, wie Jesus mein Leben verändert. Ich hatte früher keinen guten Umgang mit Mädchen. Das hat Gott verändert. Ich bin ein Mensch, der früher sehr ehrgeizig war, der immer seine Ziele erreichen wollte, bis über die Grenzen hinaus. Jesus hat mich verändert. Ich bin frei davon. Ich war ein Mensch, und manchmal bin ich es immer noch, der sehr wenig Geduld hat. Und es hat viele Beziehungen kaputt gemacht. Aber ich darf erfahren, wenn ich Jesus daran lasse, und ich habe erfahren, dass wenn ich Jesus daran lasse, dass er mich verändert. Das ist meine Geschichte und du hast vielleicht auch deine mit dieser guten Nachricht, mit der frohen Botschaft, dass Jesus Christus Herr ist und dass er Gottes Liebe in unserem Leben zeigt. Dann erzähl sie weiter. Dann bleib nicht stumm. Denn das ist das, was hier auch an Himmelfahrt geschieht. Die Jünger Jesu, sie werden ausgesendet von Judäa und Jerusalem bis an alle Enden der Welt. Und das passiert, weil diese Nachricht so großartig ist, dass in Jesu alle Schätze Gottes liegen und dass sich Leben verändern, wenn wir ihn als unseren Herrn akzeptieren. Da sind 11 Jünger und sie schauen in die Luft, sie schauen Jesus hinterher. So sagt es der Bibeltext. Und dann kommen 2 Engel und sagen: Was schaut ihr diesem Jesus hinterher? Ich glaube, sie meinen damit zum einen, dass Jesus immer noch real und präsent ist. Dass er nicht einfach verschwunden ist im Himmel und ward auf nimmer wiedergesehen, sondern er hat alle Macht im Himmel und auf Erden und er ist der Herr. Und zum anderen sollten wir nicht darauf warten, dass Jesus wiederkommt, bevor wir in die Gänge kommen. Gott möchte Beziehung zu uns. Und er hat Jesus als den Herrn der Welt eingesetzt. Ich freue mich auf nächsten Sonntag über die Predigt, weil dort Heinz darüber predigen wird, was an Pfingsten geschehen ist. Und das deutet dieser Text schon an mit dem Heiligen Geist. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. So viel für heute. 3 Schritte. Nimm Jesus als deinen Herrn an. Lass ihn in jeden Bereich deines Herzens und deines Lebens. Und erzähle von dieser frohen Botschaft, dass ihm alle Macht und alle Kraft gegeben ist im Himmel und auf der Erde und dass durch ihn Gottes Liebe in deinem und in meinem Leben real wird. Amen.